Gut, ich möchte gleich mal einsteigen mit ein paar Versen aus dem zweiten Petrusbrief, was unser Petrus dazu schreibt. Und es ist der Einstieg und dann gehen wir ein spezielles Thema nochmal rein. Und dort sagt Petrus im 2. Petrus 1, Kapitel 1, Vers 10 bis 13. Und dort schreibt er, es ist so sein letzter Brief, ja, kurz bevor er dann gekreuzigt wurde, also umgekehrt. Ne? Er hat sich nicht wertvoll gefunden, dass er auf dieselbe Art und Weise gekreuzigt wird wie Jesus. Und er wurde dann mit dem Kopf nach unten gekreuzigt durch den Nero dann in Rom. Aber hier war sein letzter Brief, es waren so seine letzten Worte an die Gemeinde oder an die verschiedenen Gemeinden. Und dort schreibt er: Darum, liebe Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Das heißt, die letzten Worte von Petrus, der sein ganzes Leben dann im Dienst auch für den Herrn verbracht hat, ein Jünger des Herrn, er kennt seinen speziellen Charakter. Und seine letzten Worte haben ein besonderes Gewicht. Und hier erinnert er die Gemeinden daran, dass sie ihre Berufung und ihre Auserwählung festmachen, die sie erhalten haben, ein Festmachen. Und wenn wir diese Dinge tun, dann werden wir niemals zu Fall kommen. Das heißt, dann laufen wir ein geradliniges Leben auf einem gebahnten Weg auf dieser Erde. Und nicht nur das, dann steht hier, wenn wir diese Dinge tun und unsere Berufung, Erwählung festmachen, dann wird uns der Eingang reichlich gewährt werden in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Amen. Das ist ja etwas, was wir alles suchen und wir wollen, sogar reichlich gewährt wird, hier steht hier. Das heißt, wir wollen ja alle, wenn wir vor Jesus erscheinen, wenn unser irdisches Leben zu Ende geht, und wir vor diesem großen Perlentor stehen und der Engel, der davor steht, schaut in das Buch des Lebens rein und dann findet er unseren Namen dort geschrieben. Und nicht nur, die Tür geht man spalt auf, da huscht man da ganz schnell rein. Ja? Sondern wenn wir diese Dinge tun und unsere Erwählung und Berufung festmachen, dann wird diese Tür weit geöffnet und dann wirst du empfangen im Himmel, von den Engeln, dann wirst du empfangen von denjenigen, die schon vorausgegangen sind, von deinen Verwandten oder Gemeindemitgliedern. Und die stehen alle spalier und dann steht Jesus am Ende und heißt dich herzlich willkommen. Amen. So ist es gemeint. Und es ist ein triumphaler Einzug dann in das ewige Reich unseres Gottes. Amen. Und es sollte unser aller Ziel sein. Das Ewige, darauf schauen wir. Das heißt, und dieser Eingang wird uns reichlich gewährt werden, wenn wir unsere Berufung und Auserwählung festmachen. So, dann schreibt er weiter im Vers 12. Darum will ich es auch nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Das heißt, Petrus sagt hier, es ist mir überhaupt nicht kein Problem, wenn ich euch immer wieder an diese Dinge erinnere, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Vers 13, ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem irdischen Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Er hat seine letzten Monate damit verbracht, um die Gemeinden zu erinnern an bestehende Wahrheiten, die er schon früher verkündigt hat. Und indem er sie daran erinnert, hat er ein Ziel, nämlich die Gemeinde aufzuwecken, um euch aufzuwecken. Indem ich euch daran erinnere. Und in den nächsten Versen spricht er über die Wiederkunft von Jesus und dass er die Herrlichkeit des Herrn auf dem Berg der Verklärung schon gesehen hat. Und dass Jesus in dieser Herrlichkeit, wie er ihn erblickt hat auf dem Berg der Verklärung, manche sagen es der Berg Tabor, aber nach näheren Forschungen und so weiter ist es der Berg Hermon. Habe ich schon mal drüber gesprochen. Auf dem Hermon, wo diese Verklärung stattfand. So, also Petrus hat ihn so gesehen, er sagt, Jesus wird so wieder zurückkehren. Und er spricht diese Dinge, um die Gemeinden aufzuwecken. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt auch für uns heute, weil wir haben schon viel über die Wiederkunft von Jesus gehört. Ist ja nicht so, dass ihr hier unterbelichtet seid mit dem Thema. Ne? So. Und in letzter Zeit hat sich das immer wieder gehäuft, auch wenn ich zurückschaue zum Anbetungsabend, Freitag vor einer Woche, kamen viele Eindrücke in diese Richtung, die Erwartungshaltung, dass Jesus zurückkehrt, dass er seine Braut vorbereitet, dass er sie ruft mit einem Ruf der Liebe. Letzte Woche zum gemeinsamen Gottesdienst mit der messianischen Gemeinde hier kam ebenso der Eindruck, dass wir als Juden und Heiden gemeinsam vor ihm stehen, ihn anbeten und dass er seine Braut ruft und vorbereitet. So, jetzt besteht natürlich das Problem, was Petrus hier auch erkannt hat, besteht darin, wenn du viele Male das gehört hast, dass es dann zur Gewohnheit wird. Weißt du, ich rede ein bisschen von mir. Also, diese Erfahrung macht wohl jeder. Wenn du öfters das hörst, Jesus kommt bald zurück, mach dich bereit. So, dann kann es sein, dass du irgendwann mal abschaltest und innerlich in einen Schlafzustand verfällst. Und ich nenne das mal Gleichgültigkeit. Dass man wie in eine Gleichgültigkeit verfällt. Und wenn man diese Worte wieder und wieder hört, dass es nicht das Herz trifft, sondern dass man denkt, okay, ist nichts Neues. Habe ich erst gehört, kenne ich schon. Und es erreicht das Herz nicht mehr. Und diese Gefahr besteht bei uns. Und diese Gefahr bestand damals bei den Gläubigen, denen Petrus geschrieben hat. Dieser Brief ist an viele verschiedene Gemeinden versandt worden. Dass man wie in einen geistigen Schlafzustand kommt und in eine Gleichgültigkeit. Und dahinter steckt ein Geist. Ein Spirit. So, und das ist kein guter Geist, weil der Heilige Geist weckt uns auf und bereitet uns vor für die Wiederkunft des Herrn. Aber ein Geist von der anderen Seite, ein aus diesem dunklen Lager, aus dem Reich der Finsternis, produziert eine Atmosphäre, je näher wir der Wiederkunft des Herrn kommen, produziert eine Atmosphäre auf dieser Erde, die Ungläubige in einen Zustand versetzt, dass sie immer mehr unempfänglich werden, unempfänglicher für das Evangelium, in einen Schlafzustand, ausgelöst von einer Flut von Medien und Informationen, sodass die Information, dass Jesus bald zurückkehrt, nur eine von vielen Informationen dazu noch ist. Man nimmt das nicht mal so wahr. Das toucht nicht mehr. Und bei Christen wirkt es das ähnlich, dass sie in einen Gleichgültigkeitszustand verfallen. Und Jesus hat es schon ein Stück vorhergesagt, in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen sind alle 10 eingeschlafen. Warum sind die eingeschlafen? Weil es steht dort in Matthäus 25, der Bräutigam hat die Zeit überzogen. Das heißt, er zog es zu lange hin. Und wie wir dann noch hören werden, war die Zeit zwischen der Verlobung einer jüdischen Hochzeit und dem Heimholen der Braut, wenn der Bräutigam kam, war circa ein Jahr. Also die Braut konnte das schon ungefähr eingrenzen, dass er nicht erst nach 2 Jahren kommt oder nach 1,5 Jahr, sondern circa ein Jahr. So, und dann sagt Jesus in diesem Gleichnis dort, aber der Bräutigam zog es länger hinaus. Das heißt, das Jahr war schon lange rum und die Braut war sicher bereit, aber diese Brautjungfern, die dann diese Begleitung der Braut darstellten mit ihren Lampen, dann wurde das zu lange. Und es zog sich hin und es sind alle Zähne eingeschlafen. Und die schliefen einen festen, tiefen Schlaf. So. Und dann zu Mitternacht gab es diesen lauten Ruf, der Bräutigam kommt. Und dieser Ruf geht in der Regel von denjenigen aus, von den Freunden des Bräutigams, die ihn begleiten. Er zieht in der Regel zur Mitternacht ein in das Dorf oder die Stadt, wo die Braut zu Hause ist, wo sie wohnt. Und dann, natürlich nimmt ihr da keine Rücksicht auf die gesetzlich vorgeschriebene Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr. Das gab es damals nicht, sondern gegen Mitternacht, müsst ihr euch vorstellen, lautes Schofar und lautes Rufen und Schreien, der Bräutigam kommt und lauter Fackeln. Und es war Leben in diesem Dorf. So, und dieser Ruf ging in die Häuser und die Leute weckten auf und die Leute kamen aus ihren Häusern und folgten diesem Zug des Bräutigams. Und die schrien genauso mit den Freunden des Bräutigams, der Bräutigam kommt. So, und irgendwann erreichte dieser Ruf dann auch mal die schlafenden Jungfrauen. Und sie weckten auf. Und ihr kennt es, wie es weitergeht, ne? Was hat Petrus geschrieben? Hier. Ich erinnere euch dran, um euch an diese Dinge, ich will euch an diese erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es auch für richtig, solange ich noch in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch daran erinnere. Das heißt, wir müssen das Gleichnis wieder ganz neu lesen, als hätten wir es das erste Mal vor uns. Diese 10 schliefen alle zusammen. Das heißt, in einem Zustand der Gleichgültigkeit. Und das kann schon passieren, wenn der Bräutigam es lange hinzieht. Aber wenn der Ruf erschallt, waren 5 vorbereitet und 5 nicht. Und 5 hatten alle Vorbereitungen getroffen für den Moment, wenn es dann soweit ist. Auch wenn sie mal in einen Zustand des Schlafes verfallen sind. Sie waren sofort bereit, ihre Lampen wurden angezündet und sie hatten noch genug Vorrat, der dann für die ganze Nacht noch gereicht hat. Aber bei den anderen 5 wissen wir ja, dass der Vorrat nur noch in der Lampe war, aber sie hatten nicht genug im Reservekanister. Der dann, irgendwann werden ihre Lampen erlöschen. Und es sieht dann echt komisch aus, wenn 10 unterwegs sind, dem Bräutigam entgegen mit der Braut und 5, da leuchten die Lampen und bei den anderen 5 geht es so, ne? Wie wenn du deinen Schwibbogen mit Zeitschaltuhr, geht die Reihe nach aus. Und die stehen dann echt komisch da. Ne? So, und dann sind die aufgewacht und haben gemerkt, okay, wir haben jetzt geschlafen. Ja, okay, wie die anderen 5. Aber jetzt müssen wir schnell noch irgendwo Öl herkriegen um Mitternacht. Also ich muss mich jetzt ganz schnell noch vorbereiten. Ich muss irgendwo jetzt eine Kurve kriegen. Der Bräutigam kommt schon, ist schon bloß noch 30 Meter entfernt. Und ich muss jetzt schnell noch Öl bekommen. Sie waren nicht vorbereitet, als der König tatsächlich kam oder der Bräutigam. Und dann gingen sie hin und haben erstmal diesen Händler wachgerüttelt. Und er aus dem Bett war und er ihn das Öl verkauft hat und sie mit dem vollen Kanister dann wieder zurückkamen und an dieses Tor geklopft haben. Das war eine Umfassungsmauer um das Grundstück, wo der Bräutigam das Haus oder beziehungsweise das Hochzeitsgemach vorbereitet hat. Und die Tür war geschlossen. Und sie klopften an diese Tür. Mach uns auf. Wir sind die anderen 5. Wir gehören dazu. Schau doch, wir sind vorbereitet und jetzt haben wir endlich unsere Lampen gefüllt und wir haben genug Öl für die restliche Nacht. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sind wach und jetzt sind wir vorbereitet. Aber die Tür war zu. Und dann geht der Bräutigam an die Tür, sie öffnet die Tür, ein Spalt und sagt, geht von mir, ich habe euch nie gekannt. Das ist schon eine sehr harte Ansage für die, die es ja gut gemeint haben. Die haben ja noch ihr Öl geholt und wollten ja noch dabei sein. Und dann kriegen sie so eine doch recht harte Antwort. Und die Tür ging wieder zu. Und sie hatten keinen Zugang zu dem, was im Inneren stand, stattfand. Und dann sagt Jesus so, auch ihr wacht und betet, dass ihr bereit seid, wenn der Sohn des Menschen zurückkehrt. Denn im Vers 44, Kapitel 25, sagt Jesus, Der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Damit ist die Frage geklärt, wann Jesus zurückkehrt. Er kommt dann zurück für seine Braut, wenn wir es nicht für möglich halten. Wenn wir es nicht denken, wenn wir dann, nee, jetzt nicht, es muss noch das und das geschehen. Der dritte Tempel steht noch nicht in Jerusalem, wir haben Doppelzeit. Der Antichrist ist auch noch nicht da, lasst uns die Zeit noch genießen bis dahin. Ach, Jesus kommt wieder, ja, kommt bald. Okay, das und das muss noch geschehen. Gleichgültigkeit. Man ist nicht vorbereitet. Man hat zwar ein Öl drin, man will bereit sein, aber man schafft sich keinen zusätzlichen Vorrat. Der Menschensohn kommt, wenn wir es nicht meinen. Deswegen sagt Jesus immer wieder, seid wachsam. Alle Zeit. Es gibt so viele Aussagen heutzutage, die das belegen, dass Jesus ganz am Ende zurückkehrt, dass die Gemeinde durch diese ganze letzten 7 Jahre hindurchgeht, die ganzen Plagen miterlebt, irgendwo geschützt wird. Und dann am Ende kommt Jesus als der König natürlich zurück. Und dann wird er seine Braut mal kurz hochholen, wie im Fahrstuhl hochfahren lassen und gleich wieder runter. Das ist die Fahrstuhltheorie. So. Wenn das wirklich so wäre, hätte Jesus nicht gesagt, ich komme zu einer Stunde, wo er es nicht meint. Du könntest dir das ausrechnen. Lasst uns heute nochmal in das Thema reingehen. Und ich möchte euch einfach nochmal erinnern und wir möchten heute mal die 7 Punkte durchgehen der jüdischen Hochzeitszeremonie, die uns als Vorlage dienen für unsere Beziehung zu Jesus Christus und die auch ein Stück eine Vorlage darstellen für die letzte Zeit, für den Punkt, wo Jesus zurückkehrt. Amen. Simon, hast du hier? Ich nutze mal wieder das Digitale. Wie gesagt, das machen wir dann auch als Dokument wieder, E-Mail-Dokument, und das setzen wir auf die Website und könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen, weil wir von den ersten Punkten, ich will zu einem bestimmten Punkt kommen heute, und bei den ersten Punkten werden wir nur die erste eine Bibelstelle lesen und die anderen sind dann aufgelistet und die könnt ihr dann nachlesen, wenn ihr durch das Dokument. Ich würde euch ermutigen, sich nochmal wirklich mit dieser Thematik intensiv auseinanderzusetzen, weil dahinter verbirgt sich das Geheimnis unserer Beziehung zu Jesus. Ja? Der Herr hat mir vor vielen Jahren mal gesagt, das heißt, unsere Beziehung zu ihm, das Verständnis der Endzeit, lässt sich der Wiederkunft von ihm lässt sich unter dem Begriff Geheimnis doch zusammenfassen. Das Geheimnis aus Epheser 5, das Einswerden zwischen Mann und Frau, und dann schreibt Paulus, das ist ein Geheimnis und ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. So wie das Einswerden eines Ehepaars ein Geheimnis ist letztendlich, so steht es noch viel mehr über unsere Beziehung zu Jesus und der Gemeinde. Und ein Stück, was dieses Geheimnis lüftet, was uns dann ein Stück Einblick in dieses Geheimnis gibt, sind diese 7 Punkte der Hochzeitszeremonie einer jüdischen Hochzeit. Weil du findest viele Parallelen im Wort Gottes wieder in den Aussagen von Jesus. Und so wie sich die ersten Aussagen, die er dort trifft, wie du alles im Wort Gottes wiederfinden kannst, werden sich auch die letzten erfüllen. Amen. Wir fangen mal an mit Punkt 1. Und das kannst du alles auf dich beziehen. Und zwar das erste, der Bräutigam erwählt sich seine Braut. mit seinem Vater zusammen. Aber er trifft die Entscheidung und er erwählt sich diese Braut. Ja. Und so sagt Jesus in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, also nicht die Braut hat den Bräutigam erwählt, sondern er geht immer in die Initiative, er trifft die erste Entscheidung und er sucht sich seine Braut heraus. Er wird aktiv. Und so sagt Jesus zu uns, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass er hingeht, Frucht bringt, Frucht bleibt. Aber ich meine nur den ersten Teil des Verses. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. So wie du heute hier sitzt und dass du an Jesus glaubst, ihn in deinem Herzen hast, das hat einen Grund. Jesus hat dich erwählt. Hat dir die Augen geöffnet. Das ist nicht selbstverständlich. Hat er durch seinen Geist das Wort Gottes offenbart, sodass du Buße tun konntest und sein Opfer annehmen und ihn persönlich in dein Herz aufnehmen konntest. So, dann sagen wir, okay, dann sind wir Kinder Gottes. Das ist richtig. Aber deine höchste Berufung ist nicht, ein Kind Gottes zu sein oder ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten. Damit wirst du mit dieser Aussage, das bedeutet, dass du zur Familie Gottes hinzugefügt wurdest und dass du Jesus Christus gleich wirst, wie der Sohn Gottes. Aber deine höchste Berufung ist nicht, ein Kind Gottes zu sein, sondern deine höchste Berufung ist, eine Teil der Braut von Jesus Christus zu sein. Das ist deine höchste Berufung. Teil der Braut des Bräutigams Jesus Christus zu sein. Und deswegen schreibt Petrus in seinem zweiten Brief, ihr Lieben, sorgt dafür, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Was er damit meint, ist deine Berufung und deine Auserwählung von Jesus Christus, dass du Teil seiner Braut bist, dass du das festmachst. Und darum soll es heute gehen. Aber wie gesagt, der erste Punkt ist, der Bräutigam erwählt sich seine Braut. Das zweite, damals wurde noch ein Preis bezahlt. Und diesen Preis hat der Vater und der Bräutigam zusammen bezahlt. Beide haben das zusammen. Wurde der Preis für die Braut bezahlt? Wurde dann übergeben und dieser Brautpreis war das, was wir heute als Lebensversicherung bezeichnen. Das ist sowas in dieser Art. So, dass wenn dem Mann, der Ehemann dann mal was zustößt, dass die Braut eine finanzielle Unterstützung hat, um dort durchzukommen. Also dafür war dieser Brautpreis gedacht. So, und was ist der Brautpreis? Und das lesen wir in Offenbarung 5, Vers 9. Und die Ältesten im Himmel sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Der Brautpreis, den Jesus für dich bezahlt hat und für mich, ist sein eigenes Blut. Er hat den höchsten Preis bezahlt und dieses Blut ist für dich genauso deine Lebensversicherung. Das bedeutet, wenn du vor Gott erscheinst, vor diesem Perlentor, ist dein Name in das Buch des Lebens mit dem Blut von Jesus Christus eingeschrieben. Er hat den Preis für dich bezahlt. Das ist deine Garantie, deine Sicherheit, dass du zu Hause ankommst. Sein Blut, weil er dich erwählt und berufen hat und weil er den Preis bezahlt hat. Versteht ihr? Diese ganzen Dinge gehen alle von dem Bräutigam aus, von dem Irdischen, aber auch von unserem Himmlischen, von Jesus. Und ich lese noch eine zweite Stelle, was den Brautpreis betrifft. Und er steht im 1. Petrus 1, 18 und 19. Denn ihr wisst ja, hier Petrus erinnert die Gläubigen auch in seinem ersten Brief an eine ganz wichtige Tatsache. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Dieselbe Aussage, wir sind losgekauft, freigekauft durch das kostbare Blut von Jesus Christus, dem unbefleckten Lamm. Und das ist unser Bräutigam. Er hat sein eigenes Leben für dich gelassen, damit du nicht nur ein Kind Gottes sein kannst, sondern damit du Teil seiner Braut bist. Amen. Es geht um mehr als die Kindschaft und die Sohnschaft. So, und der dritte Punkt, nachdem diese Dinge geklärt waren, kommt es dann zur Verlobung. Und dort wird der Vater der Braut mit der Braut eingeladen und noch Zeugen dazu, Familienangehörige, Freunde. Auf jeden Fall braucht es dann Zeugen, die sich im Stadttor dann getroffen haben. Und natürlich der Bräutigam und sein Vater waren dort anwesend. Und wie sieht das mit uns aus? Unsere Beziehung zu Jesus erklärt Paulus im 2. Korinther 11, Vers 2. Und er sagt, denn ich eifere um euch, ich bemühe mich um euch, sagt er, mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche oder unberührte, reine, unbefleckte, gottgeweihte Jungfrau dem Christus zuzuführen. Das heißt, die Botschaft des Evangeliums, wenn dir das jemand austeilt oder du teilst jemand, dem ist das Evangelium aus, dann hat das diesen letztendlichen Sinn, dass dieser, der das Evangelium annimmt, dass er in dieses Verlobungsverhältnis, in diese Verlobungsbeziehung mit Jesus Christus eintritt. Seht ihr, dass das mehr ist als wie nur die Kindschaft? Es bedeutet Verlobung mit dem Sohn des allerhöchsten Gottes, der den Preis bezahlt hat, der dich erwählt hat. Und so sagt Paulus, ich habe euch mit dem Christus verlobt, um euch ihm zuzuführen als eine reine, makellose, unbefleckte Jungfrau. Amen. So. Das ist unser Zustand jetzt. Und während diesem Verlobungsvorgang oder Zeremonie wurde dann auch ein Ehevertrag, den der Bräutigam aufgesetzt hat, mit Hilfe seines Vaters, der sogenannte Ketuba, wurde dann vorgelesen, vor der Braut und vor den Zeugen. Und was ist unser Ehevertrag, den Jesus uns anbietet, unsere Ketuba, was ist das? Der neue Bund. Schon geschrieben im Propheten Jeremia 31, 31 bis 34. Dann wiederholt im Hebräer 8 und 10. Der neue Bund, diese Bündnisverheißungen, die hat Jesus Christus dir vorgelegt in seinem Wort und du trittst durch den Glauben dort hinein. Und dann braucht es immer noch die Zustimmung der Braut. Man sagt wohl, die jüdische Hochzeit hat sich unterschieden, die Zeremonie von allen anderen Hochzeitszeremonien im Nahen Osten. Weil dort in den muslimischen Ländern oder in den anderen arabischen Stämmen und so weiter, hatte die Braut nichts zu melden. Sie wurde erwählt schon als Teenager. Und sie musste diesen Mann dann heiraten, ob sie wollte oder nicht. Man findet das heute noch wieder, sogenannte Zwangsheiraten, Zwangshochzeiten, wo dann muslimische Mädchen dann auch fliehen und sich aus diesem entziehen und wo dann sogenannte Ehrenmorde von ihren Brüdern und so weiter vollbracht werden. Also eine grausame Kultur. Bei den Juden war es nicht so, sondern die Braut hatte es in ihrer Hand, ob diese Ehe stattfindet oder nicht. Und genauso ist es mit uns. Gott zwingt uns nicht, Braut von Jesus, seinem Sohn zu sein oder Kind Gottes zu werden. Er lässt dir die freie Entscheidung. Er erwählt dich, er beruft dich, er bezahlt den Preis. Und wie in dieser alten jüdischen Hochzeitszeremonie, der Bräutigam dann einen Kelch mit Wein genommen hat und nachdem dieser Ehevertrag vorgelesen wurde, hat er diesen Kelch seiner Braut, zukünftigen Braut, die er wollte, hat er diesen Kelch gereicht und sie hatte jetzt die volle Entscheidungsgewalt, nimmt sie den Kelch an, trinkt daraus, ist diese Verlobungszeremonie besiegelt. Und die Verlobung damals, und die jüdische Verlobung, war schon ein rechtskräftiger Bund. Das war so etwas Ähnliches, wie wenn wir heutzutage aufs Standesamt gehen. So rechtskräftig war das. So. Und sie konnte aber den Kelch genauso ablehnen und dann sind alle nach Hause gegangen. Und indem sie den Kelch annimmt, gibt sie ihm ihr Ja. Und so ist es genauso mit uns. Jesus reicht uns den Kelch mit Wein. Und er hat es das erste Mal getan in der Nacht, bevor er verraten wurde und dann gekreuzigt wurde. Und so lesen wir in Matthäus 26, 27, 28. Und Jesus nahm den Kelch und er dankte und gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, des neuen Ehevertrages, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und so hat Jesus mit den sogenannten Einsetzungsworten des Abendmahls, des ersten Abendmahls, den neuen Bund gestiftet. Er wurde rechtskräftig durch sein Blut. Und gleichzeitig war dieser Kelch, den er da weitergegeben hat an seine Jünger, an die 11, Judas war schon ausgeschieden, war das, was ein Bräutigam tat, als er sich mal zu seiner Braut verlobt hat. Und seine Jünger wussten damals, um was es hier geht. Für sie war das eine normale Zeremonie. Bräutigam gibt den Kelch zur Braut. Und sie haben das alle angenommen und haben alle 11 daraus getrunken. Und so gibt Jesus uns auch heute den Kelch im Abendmahl. Und dann schreibt Paulus, oder Jesus sagt das, solches tut zu meinem Gedächtnis. Das heißt, das Abendmahl erinnert uns an, tut es mit dem Abendmahl, erinnert euch an den Tod und Sieg des Herrn, erinnert euch daran, dass er den Brautpreis bezahlt hat. Aber das bedeutet, das Abendmahl ist das, tut es zu meinem Gedächtnis. Jedes Mal, wenn du das Abendmahl nimmst, erinnerst du dich daran, was Jesus für dich getan hat? Erinnerst du dich daran, dass du mit ihm verlobt bist? Erinnerst du dich daran, dass du jetzt deine Pflicht darin besteht, dich als Braut vorzubereiten, deine Berufung und Erwählung festzumachen? Und es erinnert dich an die Hochzeit. So stehst du zu meinem Gedächtnis. Und das ist der erste Kelch Wein, der an dieser Hochzeitszeremonie gereicht wird. Dann unser Ja besteht darin, dass wir laut Römer 10, Vers 9 und 10 mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen. Wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist und wenn du ihn mit deinem Mund als Herrn bekennst, dann wirst du gerettet. Das heißt, auch wir sprechen ein öffentliches, geben ein öffentliches Zeugnis ab und sagen damit unser, geben unser Ja zu dem, was Jesus für uns getan hat. Wir glauben, dass er von den Toten auferweckt ist, dass er lebt. Und wir bekennen ihn, dass er jetzt unser Herr ist, unser Bräutigam. Amen. Und somit besiegelst du von deiner Seite her diese Verlobung. Das ist der erste Kelch. Und der zweite Kelch, den trinkt der Bräutigam mit seiner Braut zur Hochzeit. Und deswegen lesen wir in Matthäus 26, Vers 29, 27, 28 habe ich schon gelesen, wo Jesus das Abendmahl einsetzt und den Kelch herumreicht und sagt, das ist der neue Bund in mein Blut. Und dann sagt er was sehr Interessantes in Vers 29. Und er sagt zu seinen Jüngern, ich aber sage euch, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Interessant. Die Jünger wussten sofort, von was Jesus hier spricht. Sie hatten den ersten Kelch getrunken, verlobt mit ihm, und dann sagt Jesus, ich trinke nicht von diesem Gewächs des Weinstocks, bis wir es gemeinsam wieder trinken im Reich meines Vaters. Das heißt, wenn ich meine Braut heimgeholt habe, dann trinke ich erneut von diesem Gewächs des Weinstocks mit euch zusammen. Das heißt, Jesus hat sich zur Abstinenz vom Wein verpflichtet, bis er seine Braut heimholt. So, und das war eine ganz normale, ein ganz normales Ritual in dieser jüdischen Hochzeitszeremonie, weil dieselben Worte hat der Bräutigam zu seiner Braut zur Verlobung gesprochen. Er hat zu ihr gesagt, genau das, was Jesus ja gesagt hat, ich werde nicht mehr vom Wein trinken, bis dass ich dich heimhole. Und wie es erneut zur Hochzeitsfeier, werde ich das zweite Mal mit dir den Kelch teilen. Und erst dann werde ich wieder Wein trinken. Versteht ihr? Für uns, die wir in dieser westlichen Welt aufgewachsen sind, wir lesen drüber weg, okay, Jesus, er trinkt dann den Wein wieder im Reich des Vaters. Und wir lesen weiter. Aber du brauchst diesen Hintergrund dieser Hochzeitszeremonie, dass du das Ganze verstehen kannst. Für die Juden der damaligen Zeit, speziell für die Jünger, die ersten der Braut von Jesus dargestellt haben, kam dann noch mehr dazu, bis zum heutigen Tag, war das vollkommen verständlich, was Jesus hier gesagt hat. Dann hat er, nachdem die Braut ihr Ja gegeben hat, indem sie den Kelch angenommen hat, draus getrunken hat, dann wurden der Braut seitens des Bräutigams und seines Vaters wurden Geschenke gemacht. Sie wurde reich beschenkt mit Schmuck und allem Möglichen. Ja. Und genauso hat der Vater des Bräutigams und der Bräutigam uns beschenkt. Mit was? Mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Geschenk des Vaters, ist die Verheißung des Vaters, das ist sein Geschenk an seine Kinder, die seine Söhne und Töchter sind, zu seiner Familie gehören und die ihre höchste Berufung haben, nämlich die Braut von seinem Sohn Jesus Christus zu sein. Und so hat der Vater seinen eigenen Geist in dich hineingegeben. Und da bist du eins mit Jesus. Steht im 1. Korinther 6, ihr seid eines Geistes mit Christus durch den Heiligen Geist. Amen. Sonst wäre eine, und das geschah schon bei deiner Verlobung mit Christus, wurdest du eins im Geist mit ihm, du wurdest wesensgleich mit ihm. Du hast denselben Geist Gottes in dir, den Jesus Christus in sich trägt. Amen. Und das ist ein Geschenk von ihm selbst und von deinem Vater im Himmel. Wertschätze den Heiligen Geist. Das ist dein Verlobungsgeschenk. Und mit dem Heiligen Geist kommen die Gaben des Geistes. Erstens, reden wir im neuen Jahr speziell drüber. 1. Korinther 12, 7 bis 11 gibt noch mehr. Die Gaben des Geistes sind die Geschenke des Bräutigams an seine Braut. Und deswegen sollten wir eifern nach den Gaben des Geistes. Wir sollten sie wertschätzen. Wir sollten sie annehmen, praktizieren, weil das sind seine Geschenke, die er uns gibt. Wer die Geistesgaben ablehnt, lehnt die Geschenke des Bräutigams ab. Und wer seine Geschenke des Bräutigams des Allerhöchsten Gottes ablehnt, lehnt letztendlich ihn ab. Ich habe vor vielen Jahren, meinem MZ-Wagen noch hinten, habe ich meine Predigt zu dem Thema gemacht, das Geschenk des Bräutigams an seine Braut. Könnt ihr euch noch erinnern? Im Zusammenhang mit Rebekka. Na, der Knecht Eliezer ist da losgezogen, um diese Braut für Isaac zu suchen. Und er hatte 10 oder 12 Kamele Ladung voller, oder 9, egal. Auf jeden Fall hat es mit den Geistesgaben gepasst. Hat er so viel Kamelladung voller Geschenke mit und hat ihr dann Ringe gegeben und Ketten schon, nach, wo sie gesagt hat, ich gehe mit dir. Und so, anhand dieser Begebenheit habe ich das auf den neuen Bund bezogen und die Geistesgaben sind ähnliche Kamelladung voll Geschenke deines Bräutigams für dich. Amen. Oder für uns. Und wir sollten sie suchen, die Gaben des Geistes. Und wir sollten sie wertschätzen und wir sollten sie sehen, dass sie Geschenke sind des Bräutigams an seine Braut. Was macht die Braut während der ganzen Zeit, dann danach, nachdem der Bräutigam geht? Oder wie reagiert sie drauf, sagen wir besser so, durch die Taufe, Mikwa. Mikwa ist das hebräische Wort für Taufe, für Untertauchen, für die Eintauchung, Waschung. Und durch die Taufe, Markus 16, Vers 16, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Durch die Taufe besiegelst du deine Verlobung mit Jesus, indem du sagst, er und kein anderer. Das ist die Mikwa, die Taufe der Braut. Sie reagiert auf diese ganzen Fülle von Geschenken, Brautpreisen und alles, was sie von ihrem Bräutigam erhalten hat. Diese Liebe sagt, ja, er ist der Einzigste für mich. Und es gibt keinen anderen in meinem Leben. Und die Taufe ist wie ein Abtrennen von der gesamten Vergangenheit, von allem anderen, von der Welt, von allem, was sie irgendwo hindern kann, dem Bräutigam nachzufolgen oder für ihn da zu sein. Das ist letztendlich die geistliche Bedeutung der Wassertaufe. So, das war der Punkt 3. Und dann hat sich nachdem das alles durch war, die Geschenke verteilt wurden, dann hat sich der Bräutigam verabschiedet und er hat sich bereit erklärt und verpflichtet, ein Hochzeitsgemach, ein Hochzeitszimmer, was meistens an dem elterlichen Haus angebaut wurde, um das vorzubereiten. Und hat ihr gesagt, ich gehe hin, ich bereite uns ein Zuhause, ich bereite uns eine Wohnung und dann komme ich wieder und dann werde ich dich zu mir holen, damit wir die Ehe vollziehen können, dass wir gemeinsam zusammen unser Leben verbringen. Das waren die Worte eines jüdischen Bräutigams an seine Verlobte. Und was sagt Jesus zu seinen Jüngern und in diesem Zusammenhang auch zu uns? In Johannes 14, Vers 2 und 3, genau dieselben Worte. Und er sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das waren dieselben Worte, die ein jüdischer Bräutigam zu seiner Verlobten gesprochen hat, als er sich von ihr verabschiedet hat. Exakt dieselben. Die Jünger wussten auch hier sofort, um was es ging. Seht ihr, die einzelnen Punkte der jüdischen Hochzeitszeremonie, die Schriftstellen, das, was Jesus gesprochen hat, wie das übereinstimmt, wie das zusammenpasst. Und alleine diese Schriftstelle widerlegt diese Aufzugstheorie, dass die Braut von Jesus Christus durch die ganzen endzeitlichen Gerichte, die für die Gottlosen eigentlich da sind, durchgehen muss, irgendwo bewahrt und am Ende mal kurz hochgeführt wird und gleich wieder runter. Das widerspricht den Worten von Jesus Christus, dem Bräutigam. Weil er sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wo? Im Himmel. Und wenn ich hingehe, um euch eine Stätte bereite, im Himmel, so komme ich wieder. Das ist seine Aussage auch über, was wir als Entrücken bezeichnen, Auferstehung der Toten, Entrücken. Dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das heißt, er bereitet uns eine Wohnung im Himmel, er holt seine Braut, damit sie bei ihm ist. Dort, wo er ist. Welcher Bräutigam würde zu seiner Hochzeit aufs Standesamt gehen, dann schnell mal noch in eine Gemeinde, einen kurzen Segen vom Pastor und dann, aber du wartet das Auto draußen, aber du fixst an die Arbeit. Ja? Wir fahren jetzt in mein Büro, dein Schreibtisch ist hier, meiner da und jetzt fangen wir an zu arbeiten. So wäre das. Das macht weder ein Mensch, schon gar nicht Jesus. Amen. Und die Dauer der Abwesenheit des Bräutigams, die er gebraucht hat, um dieses Brautgemach herzustellen, das war circa ein Jahr. So, und jetzt kommt der Punkt für die Braut. Das ist unser Zustand, in dem wir uns jetzt befinden. Wir sind, indem wir Jesus aufgenommen haben, sind wir in den Zustand der Verlobung versetzt worden. Wenn wir jetzt mal diese Reihenfolgen der Hochzeitszeremonie durchgehen, dann befinden wir uns jetzt im Punkt Nummer 4. Jesus hat sich verabschiedet und hat gesagt, ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich bereite uns ein Hochzeitsgemach. Die Verlobte ist hier auf dieser Erde, wir als Gemeinde auf dieser Erde zurückgeblieben, wie eine jüdische Braut im Haus ihres Vaters. So. Und jetzt beginnt die Zeit der Vorbereitung auf die Hochzeit. Weil beide haben nur ein was im Sinn. Der Bräutigam und die Braut haben nur einen Gedanken, nämlich die Hochzeit. Er bereitet das Haus und sie bereitet sich selbst. Jesus ist am Vorbereiten im Himmel und die Braut ist am Vorbereiten auf der Erde. Und das ist das, was Petrus in seinem Brief geschrieben hat. Ich will euch aufwecken, ich will euch erinnern, ich will euch wach machen, dass ihr nicht in einen Zustand der Gleichgültigkeit verfallt, eure Berufung und Erwählung festzumachen in der Zeit, wo wir jetzt leben, damit ihr bereit seid, wenn es soweit ist. Und die Berufung und Erwählung der Braut, das ist jetzt unser Anteil, besteht erstens in Erwartung. Hebräer 9, 28, das kam auch zum Anbetungsabend, dass Jesus das zweite Mal nicht, kann man mal, ja, so wird auch Jesus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um die Sünden der vielen zu tragen, zum zweiten Mal ohne zur Beziehung zur Sünde denen erscheinen, die sehnsüchtig auf ihn warten. Die ihn erwarten, das klingt viel zu flach. Im Griechischen steht dort, die sehnsüchtig von ganzem Herzen auf ihn warten. Amen. Für diejenigen kommt Jesus, der Bräutigam, zurück. Und das ist der Ausdruck, die Herzenshaltung der Braut, einer jüdischen Braut in der Hochzeitszeremonie, die erwartet den Tag der Hochzeit, der Rückkehr des Bräutigams. Und genauso soll das in unseren Herzen sein, damit unsere Herzen brennen, voller Erwartung, dass Jesus Christus, der Bräutigam, zurückkehrt. Dass unsere Herzen nicht kalt werden, nicht in diesen Gleichgültigkeitszustand, Schlafzustand versetzt werden, sondern, wie Petrus sagt, aufwecken, festmachen unserer Berufung und unserer Erwählung. Amen. Das erste ist sehnsüchtige Erwartung und das zweite, Titus 2,13, ist eine lebendige, selige Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung, das ist das, was uns über den Dingen stehen lässt, weil wir diese Hoffnung in uns tragen. In Titus 2,13, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Hier steht wieder erwarten. Erwartung und Hoffnung. Weil diese Erwartung bringt immer Hoffnung in uns hervor. Hoffnung. Wir als Christen sind Kinder der Hoffnung. Menschen der Hoffnung, der Zuversicht. Und diese Hoffnung und Erwartung bringt etwas in uns hervor, nämlich Vorfreude. Des Weiteren besteht unsere Berufung und Erwählung festmachen darin, diese ganzen, es gibt ganz viele Bibelstellen, wo Jesus das anspricht, immer wieder dasselbe. Wacht und betet. Seid wachsam und betet. Die Vorbereitung, unsere Herzensausrichtung, nämlich dass wir in unserem Herzen unsere Augen für ihn haben und ein geheiligtes, abgesondertes Leben führen. Geheiligt von der Welt, abgesondert. Ich hatte es zum Mitgliederabend schon wohl erklärt, das Wort im Hebräischen für heilig oder geheiligt sein bedeutet abgesondert, abgetrennt für einen heiligen Gebrauch. Und so bist auch du, oder du solltest dich selbst abtrennen und absondern von der Welt und ihren Einflüssen, weil du bestimmt bist, erwählt und berufen für einen heiligen Gebrauch. Amen. Das ist der Sinn letztendlich dahinter. Und der heilige Gebrauch ist, dass du Teil der Braut des Herrn und Retters Jesus Christus sein darfst. Das bedeutet keine Hurerei mit der Welt. Du hast dich durch die Taufe, hast du dich abgetrennt und verpflichtet, in den Bund mit Jesus Christus einzutreten und ihm allein treu zu bleiben. Und hier geht es nicht um, also Hurerei bedeutet geistliche Hurerei. Das bedeutet Götzendienst mit der Welt. Und das war der Punkt, wo Israel immer wieder gefallen ist. Und letztendlich die Gerichte Gottes auf Israel kamen, weil sie Hurerei mit der Welt getrieben haben. Also geistlichen Ehebruch. So, und davor warnt uns Gott genauso im neuen Bund, dass wir uns nicht mit der Welt zusammentun. Dass wir uns absondern und uns auch von Ungläubigen fernhalten, wenn sie einen zu starken Einfluss auf uns haben. Ich lese mal Lukas 21. Man darf das nicht so leicht nehmen, weil du bist Teil der Braut und durch diese ungläubigen Menschen, die, wenn du sie nicht bekehrst, werden sie dich bekehren. Aber wenn sie dich bekehren, bekehren sie dich zur Welt und nicht zu Gott. Und genauso ist es mit dem Einfluss in dieser Welt. Du kannst viele Dinge machen, aber du darfst dich nicht von ihnen beherrschen lassen. Wenn die Dinge der Welt dich beherrschen, bekehren sie dich zum Fürsten dieser Welt. Und das bedeutet geistlichen Ehebruch. Und dann nehmen wir mal die letzte Bibelstelle jetzt hier, Jakobus 4, nehmen wir die zuerst, weil das passt jetzt dazu. Jakobus 4, Vers 4 und 5. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer ein Freund der Welt sein will, macht sich zum Feind Gottes. Also entweder das oder das. Entweder ich diene Jesus nach, radikal, vorbehaltlos folge ich ihm nach. Wenn ich Kompromisse mit der Welt eingehe, bin ich schon mit einem Bein im geistlichen Ehebruch. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst, Vers 5, ein eifersüchtiges Verlangen hat Gott nach dem Geist, der in euch wohnt. Das heißt, Jesus ist eifersüchtig auf dich. Er hat dich erwählt, berufen, hat den Brautpreis bezahlt, hat dich mit Geschenken erfüllt, überhäuft. Du bist in den Ehebund eingetreten und dann hat er eine gesunde Eifersucht, dass du dein ganzes Herz ihm zuwendest und weder den Ding dieser Welt noch dem Geist dieser Welt. Niemand. Er hat ein eifersüchtiges Verlangen nach dem in dir wohnenden heiligen oder wiedergeborenen Geist, weil er ihm gehört. Du gehörst nicht mehr dir selbst, du gehörst jetzt ihm. Und sobald wir Kompromisse mit der Welt eingehen, ich sage es nochmal, dann befinden wir uns auf dem Weg zu geistlichen Unzucht, Ehebrucherei. Eigentlich Unzucht, ne, ist schon Ehebruch, geistlicher Ehebruch, weil diese Verlobung schon rechtskräftig war damals. So, Lukas 21, Vers 34, dort sagt Jesus wiederum, habt Acht auf euch selbst, das heißt, macht eure Berufung fest, habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Trunkenheit, Sorgen des Lebens, also durch diese Dinge des Alters, durch die wir in einen Gleichgültigkeitszustand und Schlafzustand hineinkommen, damit jener Tag nicht unversehens über euch kommt, denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Versteht ihr? Dieser Tag wird plötzlich kommen. Darauf müssen wir uns vorbereiten, durch Wachen und Beten aller Zeit. Und dass wir ihn bitten, dass er uns würdig findet, dass wir diesem allen, was geschehen soll, entfliehen und vor ihm zu stehen. Das ist wiederum ein Wort von Jesus, ein deutlicher Beweis dafür, dass er seine Braut holt, bevor die letzten Gerichte auf dieser Erde treffen. Damit ihr gewürdigt werdet, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor ihm zu stehen. Amen. Das ist unser Zustand jetzt, in dem befinden wir uns, und ich sage nochmal Matthäus 24, 44, wo Jesus sagt, wacht und betet, denn ihr wisst, der Menschensohn kommt zu einer Stunde, der er es nicht meint. Vielleicht noch 1. Johannes 3, 3. Im Vers 2 spricht Johannes hier, dass wir bei der Auferstehung so sein werden wie Jesus. Und dann sagt er im Vers 3, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Hoffnung. Wenn du die Hoffnung auf Jesus hast, diese Hoffnung ist aktiv. Die ist nicht nur eine Vorfreude und Erwartung, sondern diese Hoffnung bewirkt, dass du dich alle Zeit vorbereitest. Wer diese Hoffnung auf ihn hat, dass er kommt, reinigt sich gleich, wie er rein ist. Und da hatten die Kinder ja heute schon mehrere Bilder in diese Richtung gemalt. Und wir haben es heute schon erlebt, wie Sünde bekannt wurde und der Herr uns reinigt und wiederherstellt. Amen. Das ist eigentlich Erweckung. Amen. Amen. Wenn der Herr was erweckt, dass wir die Wahrheit erkennen. Und dass wir Dinge loshaben wollen aus unserem Leben, uns reinigen, damit wir rein sind, wie er rein ist, weil wir diese Hoffnung auf ihn haben. 1. Johannes 3, Vers 3. So, also wir befinden uns jetzt im Punkt Nummer 4. Und was jetzt noch als auf uns wartet, das ist praktisch die Rückkehr des Bräutigams. Das ist der Punkt Nummer 5. Und der Vater allein weiß den Tag. Nicht mal der Bräutigam wusste, wann er seine Braut holen darf. Das war die Autorität des Vaters des Bräutigams. Er hat nämlich erstmal das Werk seines Sohnes begutachtet. Und wenn er das würdig geachtet hat für seine zukünftige Schwiegertochter, dann hat er gesagt, jetzt kannst du sie nach Hause holen. Und wenn er bei der Abnahme dieses Bauwerks eine Mängelliste hatte, hat er sie seinem Sohn überreicht und er musste erst die Mängel abstellen. Dann gab es die erneute Abnahme. Und wenn die dann zufriedenstellend war für den Vater des Bräutigams, dann hat er gesagt, jetzt ist es soweit. Und so sagt Jesus in Matthäus 24, Vers 36, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Normalerweise geschah das Heimholen der Braut, einer jüdischen Braut, durch ihren Bräutigam um Mitternacht, so wie das dann im Kapitel 25, Vers 6 geschrieben steht. Um Mitternacht entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Und das ist das, was Paulus uns als Wort des Herrn, ich sage euch ein Geheimnis, ich sage euch ein Wort des Herrn. Das heißt, diese Aussagen hat Paulus direkt von Jesus Christus erhalten. Und das lesen wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17. Und das ist die Stelle von Paulus über die Heimholung der Braut, die von Jesus, Johannes 14, 2 und 3 haben wir ja schon gelesen, dass er das Haus vorbereitet und seine Braut dann holt. Diese Verheißung haben wir. Und dann gibt er Paulus noch ein spezielles Wort weiter und erklärt ihm, wie das Ganze ausschaut. Die Heimholung der Braut. Und sicherlich in einem Bereich dieser Erde wird es dann Mitternacht sein. In einem gegenüberliegenden Teil eben halt mittags um 12. So, aber das wird an einem bestimmten Tag geschehen und an einem Bruchteil von einer Sekunde. Und dann sagt Paulus hier dieses Wort des Herrn, 1. Thessalonicher 4, Vers 17, 18 oder Vers 16 fange ich mal an. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in die Wolken, zur Begegnung mit dem Bräutigam, dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Na? Bei ihm alle Zeit. Tröstet einander mit diesen Worten. Was hat Jesus gesagt in Johannes 14, Vers 3? Dann werdet ihr alle Zeit dort sein, wo ich bin. Was sagt er zu Paulus? Ihr werdet bei dem Herrn sein alle Zeit. Amen. So, dann kommt Jesus bis in die Wolken zurück, holt seine Braut. Und genauso ist es bei einer jüdischen Hochzeit gewesen. Er ist nicht in das Haus hineingegangen, der Braut. Und hat sie dann wachgerüttelt und gesagt, jetzt geht's los. Sondern der jüdische Bräutigam mit seinem ganzen Gefolge, mittlerweile haben sich schon, wenn man nochmal die Situation zurückgeht, nicht nur sein Vater und seine Verwandten und seine Freunde, sondern das war ein aufregendes Fest in diesem Dorf und da kamen die ganzen Nachbarn noch dazu. Und die standen alle vor dem Haus der Braut und haben gewartet, dass die Braut mit ihren Brautjungfrauen und ihrem Vater ihren Eltern aus dem Haus herauskam und dieses Paar haben sich auf der Straße getroffen, das heißt außerhalb des Hauses. Und dann wurde sie in eine Sänfte gesetzt und dann von den Freunden des Bräutigams in das Haus des Bräutigams getragen, hinweggetragen, ne? In das Haus. Aber er ging nicht in ein Haus. Genauso kommt Jesus nicht auf die Erde runter. Steht ja hier, 1. Thessalonicher 4. Er kommt bis in die Wolken und die Braut wird entrückt bis dahin. Und dann gehen sie gemeinsam in das Haus des Vaters, also in sein Haus, was er vorbereitet hat. Und so findet auch unsere Heimführung der Braut, unsere Heimführung statt, dass wir mit Jesus, wie er sagt, in den Himmel gehen und dort die Zeit mit ihm verbringen. So, und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich sage das mal schon im Voraus. Wie ihr gemerkt habt, alle vorhergehenden 5 Punkte der jüdischen Hochzeitszeremonie findest du im Wort Gottes wieder und hat Jesus durch seine Aussagen bestätigt. Jetzt kommen wir zum Punkt 6, wo ich persönlich annehme, wenn sich die ersten 5 Aussagen genau decken mit dem, was Jesus sagt, mit der Bibel, was geschehen ist, werden sich auch die letzten 2 Punkte genauso wortwörtlich erfüllen. So, und das bedeutet, die Heimführung der Braut in dieses Hochzeitszimmer, das heißt, wird dann im Hebräischen Brautgemach. Dort war das Brautpaar für 7 Tage allein. Das heißt, es ging noch nicht gleich die Hochzeitsfeier los. Die Heimholung der Braut durch den Bräutigam endete vor dem Brautgemach. Dann sind beide rein, die Tür zu und man hat sie 7 Tage allein gelassen. Hat immer mal was zu essen reingeschirmt und was zu trinken. Aber dieses Brautgemach war dazu da, dass sie allein waren. Für 7 Tage. Und dort kam es dann zum, sag ich mal, zum Schluss, zur Vereinigung im irdischen Bereich. Und genau dasselbe schreibt Paulus im 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Und da sagt er: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Er verwendet denselben Sprachgebrauch wie bei einer irdischen jüdischen Hochzeit. Das heißt, sie waren 7 Tage allein, dort kam es dann zu dieser Vereinigung. Und wenn Jesus uns holt, hat es das Ziel, im Braut gemacht, das Jesus vorbereitet hat, zur Vereinigung mit ihm zu kommen. Weil jetzt hat er gesagt, ihr seid der Weinstock, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr in mir, ich in euch. Na? So, und da wir noch einen irdischen Körper haben, können wir mit Jesus nicht in Einheit kommen. Im Geist schon, aber nicht im Körper. Aber bei der Auferstehung haben wir denselben Körper wie er und wir werden eins. Und so wird es so, dass Jesus das Haupt der Gemeinde und sein Leib, die gesamte Gemeinde, sich mit dem Haupt verbinden und eine Einheit darbilden. Also die Vereinigung des Bräutigams Jesus Christus mit seiner Braut im geistlichen Sinne. Und 1. Johannes 3, Vers 2 steht dort, dass wir ihn sehen, wie er ist und dass wir denselben Körper haben werden. Und im Hohelied 1, Vers 4 wird das schon mal prophetisch angedeutet. So, einen kleinen Moment. Hohelied 1,4. Das kenne ich aus dem Kopf, gut. Dort steht, zieh mich dir nach, lasst uns gemeinsam laufen. Der König möge mich in sein Brautgemach führen. Und wir werden deine Liebe mehr preisen wie Wein. So, das ist aus dem Hohelied. Es ist ähnlich so dieser Ausdruck hier oben steht. Zieh mich danach, lasst uns gemeinsam eilen. Der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln, uns freuen an dir, wollen deine Liebe mehr preisen als Wein. Mit Recht liebt man dich. Das ist dasselbe damit gemeint. So, das heißt, Jesus nimmt uns von der Erde weg in das himmlische Jerusalem und wir werden dann eins sein mit ihm. Und wie er verheißen hat, wir werden dort sein, wo er ist und wir werden nie wieder von ihm getrennt werden. Amen. Weil eine irdische Ehe ist ein Bild für die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde, wie Paulus sagt. Das ist dieses Geheimnis. Und ein irdisches Ehepaar sollte in Geist, Seele und Leib in eine vollkommene Übereinstimmung kommen. Das ist der Wille Gottes. In eine vollkommene Einswerden, Einheit. Und im Geistlichen bedeutet das, dass wir als seine Brautgemeinde aus allen Nationen vollkommen eins werden mit dem Haupt, mit ihm selbst. Amen. Wir werden immer dort sein, wo er ist. So, in der heutigen Zeit, wenn eine jüdische Hochzeit gefeiert wird, gibt es die sogenannte Chuppa, das ist dieses mit den 4 Stäben gehaltene Tuch, was über dem Brautpaar gehalten wird. Aber das ist ein Ersatz, das gab es damals nicht. Diese Chuppa ist ein Ersatz für die 7 Tage im Brautgemach. Ist ein Symbol dafür. So, und nach den 7 Tagen wurde dann der 2. Kelch getrunken und die Hochzeit oder Bund wurde damit besiegelt. Genau das, was Jesus verheißen hat, im Reich meines Vaters, dann werde ich den 2. Kelch wieder vom Weinstock mit euch gemeinsam trinken, nach den 7 Tagen. Amen. Damit wird es besiegelt. Und dann kommt das große Hochzeitsfest. Dann wurden alle Verwandten, Freunde, das war damals, hat es das ganze Dorf war mit inbegriffen, alle kamen zum Feiern. Das war eine große Party, die ging dann auch über mehrere Tage. Manche sagen 7 Tage feiern dann. Ich habe die Zeitangabe mal weggelassen. Ich sage nur, ein Hochzeitsfest wurde dann mit allen Gästen gefeiert. Das war eine Zeit des Feierns, der Freude und des Tanzens. Amen. Könnt ihr euch erinnern, wo Jesus das erste Wunder vollbracht hat? Laut Johannesevangelium, Johannes 2, steht auf der Hochzeit zu Kana. Und er hat dort Wasser in Wein verwandelt. Aber das war eine Hochzeitsfeier, zu der Jesus und seine Jünger und die Mutter von ihm eingeladen wurden. Das war eine öffentliche Feier, wo dann nach den 7 Tagen kam die Braut aus ihrem Brautgemach, wurde schön gemacht, gekleidet, der Bräutigam. Und dann setzte sie sich an den Hauptplatz, praktisch Hauptplätzen der Hochzeitstafel. Und dann wurde gefeiert. So, und das lesen wir in Offenbarung 19, Vers 6 bis 9. In der Offenbarung findest du keinen Hinweis auf das Geheimnis des Bräutigams mit seiner Braut im Brautgemach. Findest du nicht in der Offenbarung. Aber was du in der Offenbarung findest, ist die Ankündigung, dass das große Hochzeitsfest vor der Tür steht. Und das ist nach den 7 Tagen, wenn alle eingeladen sind. Und dort lesen wir in Offenbarung 19, 6 bis 9. Ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge, wie das Rauschen vieler Wasser, wie der Schall starker Donner, und die sprachen Halleluja, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln, ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und Johannes war so überwältigt, da fiel dann gleich zu den Füßen des Engels und wollte ihn anbeten, weil er so überwältigt war von diesen Aussagen. Versteht ihr, was dieser Engel jetzt hier, oder hörte die Stimmen im Himmel, einer großen Volksmenge, Rauschen vieler Wasser. Was Johannes dort erlebte, ist Folgendes, dass die Hochzeit des Lammes gekommen ist. Da gab es das Lamm, Jesus Christus, den Bräutigam. Dann gibt es in diesen Versen die Aussage, dass seine Braut sich bereit gemacht hat und ihr wurden reine weiße Leinwandkleider gegeben, die Gerechtigkeit der Heiligen. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie von Personen. Das sind die, die zu dieser großen Hochzeitsfeier eingeladen sind. Versteht ihr? Es gab den Bräutigam, es gab die Braut und die, die eingeladen sind. Und das ist genau das, was nach den 7 Tagen geschah bei einer jüdischen Hochzeitszeremonie. Nach dem Punkt 6 kam der Punkt 7 dieser Zeremonie. Der Bräutigam wunderschön geschmückt, angezogen, und die Braut wurde ein Hochzeitsgewand gegeben, ihr wurde ein Hochzeitsgewand gegeben, ein Schmuck vom Bräutigam und so weiter. Und beide kamen wunderschön geschmückt aus ihrem Brautgemach heraus, genau wie es da steht. Die Braut hat sich bereit gemacht. Und dann wurden die geladenen Gäste versammelt zum großen Hochzeitsfest. Amen. Und es kann sein, das findet dann hier dieses Hochzeitsfest, die Hochzeitsfeier, das Hochzeitsmahl, kann durchaus sein, dass es dann hier auf der Erde stattfindet, wenn Jesus dann zurückgekehrt ist. Aber die 7 Tage, die Vereinigung mit dem Bräutigam, das findet im Himmel statt. Danach kehrt der König Jesus mit seiner Braut auf die Erde zurück und sie herrschen von Jerusalem für 1000 Jahre über die gesamte Erde. Jesus sitzt auf seinem Thron, auf dem Thron Davids, und seine Braut regiert mit ihm. Die Schriftstellen haben wir ja kürzlich auch behandelt, wo es um die Beziehung Israels ging in der Endzeit. Ich wiederhole nochmal die 7 Punkte und du findest dich dort wieder. Das erste ist die Erwählung, das zweite der Brautpreis, das Blut Jesu, drittens die Verlobung, das ist dein und mein jetziger Zustand in der Beziehung zu ihm. Dann hat sich der Bräutigam verabschiedet. Viertens, um ein Hochzeitszimmer vorzubereiten. Und unsere Aufgabe ist das, worauf ich heute auch nochmal den Punkt legen möchte, unsere Berufung und Erwählung festzumachen. Diese, die du erhalten hast. Und das ist deine höchste Berufung und das sollte das Höchste deines Lebens sein oder unseres Lebens, diese Berufung festzumachen. Und deswegen sage ich nochmal, wie Petrus hier in seinem zweiten Brief es sagt: Ich halte es für richtig, solange ich in diesem Zelt bin oder Leibeszelt, euch aufzuwecken, indem ich euch daran erinnere. Wir müssen aufwachen, aufgeweckt werden, dass das unsere Berufung und Erwählung ist, dass wir sie festmachen. Die Erwartung, die Hoffnung, wachen, beten, vorbereitet, abgesondertes Leben, keine Hurerei mit der Welt. Und dann kommt Jesus zurück und das ist der Punkt, auf den wir warten. Der Vater allein weiß den Tag und Jesus kommt plötzlich zurück. Er holt seine Braut heim für 7 Tage in das Brautgemach. Wie Paulus beschreibt, unsere Vereinigung mit ihm. Dann wird der zweite Kelch Wein getrunken im Himmel, der Bund wird besiegelt und das 7. ist dann das Hochzeitsfest, wo alle geladenen Gäste mit dran teilnehmen. Amen. Kann es durchaus sein, dass diese 7 Tage, die eine Braut und ihr Bräutigam in diesem Hochzeitsgemach verbracht haben, kann das eine symbolische Bedeutung sein für die 7 Tage der Trübsal Jakobs, für die 7 Tage von Daniels Jahrwoche, für die 7 Jahre der, wie man so nennt, großen Trübsal. Kann das eine Übereinstimmung geben? Nachdem, wie diese Zeremonie abläuft, kann man davon ausgehen. Ich sage nicht, dass es hundertprozentig so ist. Ich gebe euch das mal rein. Ihr könnt euch eure Gedanken selber drüber machen. Aber es gibt dort eine ganz klare Parallele dazu. Amen. Und das ist unsere selige Hoffnung. Und Jesus sollten wir von ganzem Herzen erwarten. Amen. Ich schließe nochmal mit diesem Bild vom Mitgliederabend. Von diesem gleichschenklichen Dreieck, könnt ihr euch noch erinnern, dass wir, wenn wir gerettet werden, dass wir in die Mitte eines Dreiecks gesetzt werden mit 3 Eckpunkten. Und die Spitze des Dreiecks ist genau das, was wir jetzt besprochen haben. Die Erwartung und die Hoffnung, die Erwählung, Berufung festzumachen. Diese Ausrichtung nach oben zur Spitze, auf die Wiederkunft von Jesus. Und dann hast du den einen Eckpunkt, das ist deine Beziehung zu deinen Brüdern und Schwestern, in Liebe mit ihnen umzugehen, sie anzunehmen. Also diese Liebe zum Bruder, zum Schwester, zum Nächsten. Und der andere Eckpunkt ist dann deine Ausrichtung nach außen, Frucht zu bringen für Jesus, für die, die ihn noch nicht kennen. Und wir bewegen uns zwischen diesen 3 Eckpunkten. Und wir unser Leben besteht darin, uns auszurichten auf diese Erwartung und diese Hoffnung der Wiederkunft von Jesus. Das ist das Wichtigste von allen. Aber dann auch die Beziehung zu unserem Nächsten in Liebe. Das sind die Auswirkungen aus unserer Beziehung zu Jesus. Und natürlich dann auch, was wir unter dem Bereich Evangelisation bezeichnen. Für die, die Jesus noch nicht kennen, weil Jesus möchte ja, dass sie genau mit reinkommen. Amen. Und unser gesundes christliches Leben bewegt sich zwischen diesen 3 Eckpunkten. Amen. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für dein Wort der Wahrheit. Ich bitte, Herr, dass du das in unser Herzen hineinsehst. Bitte, dass du es festigst in uns, Herr, und dass du uns das noch tiefer offenbarst. Aber vor allen Dingen bete ich, Heiliger Geist, da du derjenige bist, der die Braut vorbereitet. Ich bete, Heiliger Geist, dass du das in uns bewirkst, Herr. Diese Erwartung, diese Sehnsucht, aber auch diese selige Hoffnung. Und dass wir in diesen Eifer hineinkommen, unsere Berufung und Erwählung festzumachen. Dass du uns würdig findest, Jesus, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dir, dem Menschensohn, zu stehen. Amen.